Was ist, wenn jemand stirbt in meiner Familie? Was heißt denn das für mich?
Unser höchstes Ziel ist, die Menschen so gut wie möglich wieder handlungsfähig zu machen.
Die meisten Betroffenen sind sehr froh, dass da jemand ist, der sie in den ersten Stunden an die Hand nimmt.
Ich glaube, wichtig ist einfach auch anzuerkennen, dass das sehr komplexe Situationen und Ereignisse sind.
Österreichisches Rotes Kreuz, der Podcast.
Ja, damit wieder aufs allerherzlichste Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Isabella Richter ist mein Name. Sehr schön, dass Sie zuhören. Ich freue mich. Diese Situation, die man ja oft aus Filmen kennt. Die Polizei klopft an die Tür von einer Wohnung oder einem Haus. Meistens sind es 2, 3 Leute, ernste Gesichter. Und als Zuschauer, Zuschauerin, da weiß man schon, die werden jetzt eine schlimme Nachricht überbringen, wahrscheinlich vom Tod eines geliebten Menschen. Ja, leider passieren solche Szenen nicht nur im Film, sondern tatsächlich auch im echten Leben natürlich. Und in vielen Fällen kommt hier ein Kriseninterventionsteam zum Einsatz, um eben Betroffenen so in den ersten schwierigen Stunden zu helfen, für sie da zu sein. Das war jetzt nur ein Beispiel, wo Krisenintervention ganz wichtig ist. Wir hören jetzt gleich viel mehr über diese Berufung. Beruf ist es definitiv nicht. Und wir schauen uns auch an, wie dem Kriseninterventionsteam selbst geholfen wird beim Roten Kreuz. Man kann sich vorstellen, dass das natürlich auch sehr belastend sein kann, Menschen in solchen Schocksituationen in den ersten Stunden zu begleiten. Ja, damit darf ich meine heutigen Gäste sehr, sehr herzlich begrüßen. Das ist auf der einen Seite Monika Stickler, stellvertretende Bundesrettungskommandantin und Abteilungsleiterin für Rettungsdienst und psychosoziale Betreuung beim Roten Kreuz. Hallo Monika.
Servus.
Servus. Du fährst auch selbst ehrenamtlich im Rettungsdienst und bist Kriseninterventionsmitarbeiterin.
Richtig, ja.
Super. Und ich begrüße Petra Illitsch. Hallo Petra.
Hallo.
Du bist Teamleiterin des Kriseninterventionsteams in der Bezirksstelle Baden, wo eben auch die Monika arbeitet. Mhm. Petra, vielleicht erzählst du uns mal, was ist denn genau Krisenintervention? Also wann werdet ihr gerufen?
Also für gewöhnlich, wenn wir gerufen werden, ist jemand verstorben. Also das kann man sehr gut zusammenfassen oder auf den Punkt bringen. Das heißt, es sind für gewöhnlich, das kann sein, schon in einer langen Beziehung ist ein Ehepartner verstorben. Das sind auch Einsätze, die wir ganz häufig haben. Man glaubt ja immer, es ist eine große Katastrophe passiert oder es ist jemand, ein junger Mensch irgendwie aus dem Leben verunfallt zum Beispiel, aber das muss gar nicht immer so sein oder viele unserer Einsätze sind auch, wenn einfach von einem langjährigen Ehepaar sozusagen ein Ehepartner zum Beispiel verstirbt. Und wir werden aber nicht nur in solchen Situationen gerufen, da ist es so, dass der Notarzt oder die Kollegen aus dem Rettungsdienst uns alarmieren. Wir begleiten zum Beispiel auch die Polizei, wenn die Polizei eine Todesnachricht überbringen muss. Das wären dann die Situationen,
die du geschildert hast.
Da ist es so, dass die Kollegen von der Polizei uns meistens eben schon vorab informieren und auch mitnehmen. Und dann geht es darum, die Betroffenen, die Angehörigen, Hinterbliebenen zu betreuen und ihnen einfach in den nächsten Schritten, nachdem sie diese Nachricht oder das Erlebnis auch durchlebt haben, sie da zu begleiten.
Jetzt ist natürlich jeder Einsatz anders, das ist klar, aber gibt es so ein bisschen so einen Grundablauf, wie ihr da vorgeht, Monika?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir durch Einsatzkräfte alarmiert werden, also entweder dem Rettungsdienst vor Ort, der Polizei, Feuerwehr, manchmal auch von der Bestattung. Und nach dieser Alarmierung finden sich in der Regel 2 Kolleginnen oder Kollegen, die den Einsatz übernehmen. Die rufen sich dann zusammen und besprechen so die ersten Schritte. Also wo trifft man sich? Man geht üblicherweise auch gemeinsam dann in diese Familie und holt natürlich auch Informationen ein vom Rettungsdienst. Nämlich, was ist denn dort passiert? Wie viele Menschen sind zu betreuen? So ein bisschen, um auszuloten, was kann ich denn dort erwarten.
Und ihr geht es immer zu zweit?
Wir gehen zu zweit in den Einsatz. Das hat auch den Grund, also erstens als Sicherheit, wenn man eine Kollegin, einen Kollegen mit hat, ist es einfach angenehmer, sicherer. Und es ist auch oft so, dass man als Mensch keinen Zugang hat zu dem Betroffenen oder zu der Betroffenen und dann versucht es eben den Kollegen oder der Kollege, wenn da ein besserer Draht ist. Mhm. Und oft ist es auch so, dass wir uns teilen, quasi eine Kollegin und Kollege ist bei den Betroffenen, betreut die und der zweite macht diese ganzen organisatorischen Geschichten. Also weiß ich nicht, die Bestattung anrufen und ausmachen, wann die kommen und ähnliche Sachen.
Jetzt sind diese Menschen in totalen Ausnahmesituationen und das ist ja eigentlich sehr, sehr persönlich. Warum lassen sich die von fremden Menschen so gerne helfen? Also ich nehme an, sie lassen sich gerne helfen.
Meistens wissen sie es erst nachher, dass es gut war.
Ah, okay.
Ja, es ist so, dass die Kollegen vor Ort natürlich fragen, ob die Betroffenen eine Betreuung wünschen. Kann man natürlich auch ablehnen.
Das heißt, ich würde das gar nicht wissen, ob ich das will oder nicht.
Ja, die meisten sagen dann ja. Und dann kommen wir mal und manchmal stellt sich auch heraus, dass die nichts brauchen oder das gar nicht wollen, dann ist es auch gut, dann gehen wir wieder. Aber die meisten Betroffenen sind sehr froh, dass da jemand ist, der sie so in den ersten Stunden an die Hand nimmt und ihnen so mit ihnen diese ersten Schritte geht, weil halt ganz viele sich noch nicht damit beschäftigt haben, was ist, wenn jemand stirbt in meiner Familie? Was heißt denn das für mich? Was heißt das organisatorisch? Wen muss ich denn jetzt anrufen? Also ganz banale Dinge oft. Oder es gibt Angehörige, die nicht am selben Ort sind, die man noch anrufen muss. Da sind wir auch dabei zu sagen,
wen ruft ihr die dann an oder nein?
Nein, also das, was wir machen, wir geben den Betroffenen einfach den Tipp zum Beispiel zu fragen, wo ist denn der jetzt gerade? Nicht, dass der im Auto unterwegs ist und ich überbringe ihm die Nachricht, dass jemand verstorben ist, sondern geh bitte, wenn du zu Hause bist, ruf mich zurück. Also so ganz kleine Tipps eigentlich nur, ja.
Und zum Beispiel das Informieren der Angehörigen ist auch so ein Schritt in Richtung, wieder selber handlungsfähig zu werden. Also wie in der Krisenintervention, unser höchstes Ziel ist, die Menschen so gut wie möglich wieder handlungsfähig zu machen und sie dabei zu unterstützen, Angehörige auch darüber zu informieren, was passiert ist und sich vorher auch zu überlegen, wie mache ich das eben, genauso wie es die Monika gerade gesagt hat, so zu klären, was ist ein gutes Setting, um die Person auch zu informieren und mit welchen Worten mache ich das auch. Das ist ja ein Unterschied, ob ich das auch, je nachdem, wer das ist und welche Angehörige das ist, macht es einen Unterschied, wie ich das auch formuliere. Zum Thema Kinder kommen wir sicher auch noch.
Ja, da das kommen ist wir nochmal ganz
tatsächlich per du oder per sie? Ja. Ist das
mit den
mit Betroffenen?
Ja.
Immer per sie.
Immer per sie.
Genau.
Warum ist das so wichtig?
Das ist ein bisschen eine Barriere. Also wir sind die Helfer, die hineinkommen in diese Familie, aber wir gehören nicht dazu. Ja, also es ist schon eine gewisse Distanz, die auch uns schützt. Mhm. Also nicht nur die Betroffenen. Also wir finden das übergriffig, wenn ich mit denen per du wäre. Aber es ist auch ein bisschen ein Schutz für uns, uns abzugrenzen. Das ist nicht unser Todesfall.
Ist quasi ein Stück Resilienz. Mhm. Um es mal so auszudrücken, Resilienz wird heute auch noch ein großes Thema sein. Mhm. Bleiben wir noch ein bisschen bei den Betroffenen. Die sind im Schockzustand. Wie äußert sich das? In welche Facetten gibt es da?
Ja, ganz unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die sehr emotional sind, tief betroffen sind, weinen, manchmal auch schreien. Also die Emotionalität einfach sehr auch nach außen kehren. Es gibt aber auch Menschen, die ganz tief versunken sind in ihrer Trauer, in ihrer Emotion, auch im Schock und zu denen es gar nicht so einfach ist, auch einen Zugang zu finden mit Sprache zum Beispiel, also wo man das Gefühl hat, man dringt einfach nicht durch, weil die noch ganz woanders sind und ganz oft geht einfach mit dem Schock auch ein Nicht-Realisieren einher, also das Nicht-Wahrhaben-Wollen, dass das tatsächlich passiert ist. Das ist eine Begleiterscheinung sozusagen, mit der wir ganz oft auch
dieses klassische, ich kann das jetzt nicht glauben.
Ja, das gibt's nicht.
Oder?
Das gibt's nicht.
Das kann jetzt nicht sein. Das kann nicht sein.
Ja. Genau. Also, warum ist das jetzt passiert? Ist ganz auch
was sagt
oft noch eine Frage.
Also ich wüsste es jetzt einfach nicht
beantworten. Und das sagen wir auch. Also, wir wissen das nicht, warum das passiert ist. Also, ganz oft, wenn es ein sehr plötzlicher Todesfall war. durch einen Unfall oder ähnliches. Warum muss das gerade heute passieren? Warum muss das gerade ihm oder ihr passieren? Warum muss das gerade mir passieren? Also immer diese Frage nach dem Warum, die man nicht beantworten kann.
Und wir versuchen dann schon, also das natürlich anzuerkennen, also diesen Zustand des Betroffenen oder der Betroffenen, also zu sagen, das ist wirklich, sowas ist wirklich unglaublich, man kann das nicht fassen. Und gleichzeitig ist das passiert, also schon auch sie ein Stück dorthin zu führen, diesen Realisierungsschritt gehen zu können. Also beides ist wichtig.
Stichwort Handlungsfähigkeit, habt ihr vorher schon angesprochen. Was gibt es da noch für Methoden, Tools, um die dem Betroffenen zurückzugeben, diese Handlungsfähigkeit?
Das sind oft ganz einfache Dinge, wie können wir bitte eine Tasse Tee haben? Also einfach dieser Schritt aus dieser Schockstarre heraus zu sagen, ich bin noch fähig, was zu tun. Und wenn es nur eine Tasse Tee ist und Wasser zu kochen. Ja, also ganz einfache Tools eigentlich. Ja.
Jetzt sind natürlich auch oft Kinder betroffen. Wie erklärt man denen den Tod oder trennt man die dann auch von den anderen, wenn... Nein, großes Kopfschütteln. Okay, nein.
Nein.
Verstehe. Wie geht's ihr da vor?
Also unsere Erfahrung ist, dass man im Kontakt mit Kindern, was den Tod anbelangt, als Erwachsener oft sehr vorsichtig ist. Also dass man eigentlich versucht, die Kinder zu schützen vor etwas, dass man diese Klarheit, diese auch Endgültigkeit, die der Tod hat, dem Kind nicht zumuten möchte oder kann. Und wir wirken darauf ein, dass man sich das traut als Erwachsener, weil die Kinder das auch verkraften können und man kann es ihnen zumuten. Und man muss es ihnen auch ein Stück zumuten, weil es wichtig ist, dass Kinder eben auch, also auch für ihre eigene Verarbeitung es wichtig ist, dass sie verstehen, dass es diesen Menschen, die Oma, den Opa, nicht mehr gibt im Leben. Und das kann man auch gut erklären. Es ist auch wichtig, in der Erklärung Worte zu finden, die nicht die Fantasie anregen. Also zum Beispiel, der Opa ist eingeschlafen oder ist jetzt im Himmel, er ist jetzt ein Engel. Solche Dinge empfehlen wir nicht, sondern wir empfehlen, sehr klar zu erklären, was eigentlich im Körper passiert, wenn der Tod eintritt. Nämlich sowas zu sagen wie, das Herz vom Opa hat aufgehört zu schlagen. Und deshalb ist er jetzt, kann er nicht mehr atmen und deshalb ist er nicht mehr da. Also sehr gut zu erklären, was eigentlich passiert.
Ja, früher gab es ja noch immer dann diese Geschichten, der Opa, der schaut dir jetzt immer zu und passt auf dich auf.
Gruselig, ja.
Oder ja, wenn du schlimm bist, na, dann der sieht das alles und so. Also da habe ich jetzt noch so ein bisschen den Horror.
Ja, das war halt einfach früher so, aber davon ist man Gott sei Dank
ist over
abgegangen. Ja. Und Kinder merken ja, was in der Familie vorgeht.
Ja,
also die merken ja auch, dass die Eltern traurig sind.
Es wurde auch die eigene Trauerarbeit eigentlich nur mit sich selbst ausgemacht und immer von den Kindern, so gut es geht, irgendwie ferngehalten.
Ja, aber die merken das ja und sind dann auch eher verstört, wenn sie nicht wissen, warum die Eltern so sind. Klar. Aber wenn man den Kindern das erklärt, natürlich altersgerecht, also ein Dreijähriger wird eine andere Erklärung brauchen als ein Sechsjähriger, aber auch diese Dinge zu sagen, das Kind darf mit auf die Beerdigung gehen. Auch für Kinder kann das ein guter Abschluss sein. Also Kinder nicht automatisch auszuschließen von diesen Dingen. Und sobald sie irgendwie alt genug sind, zu sagen, das möchte ich oder das möchte ich nicht.
Du hast in einem Interview gesagt, wie war das, dass es auch wichtig ist, dass die Kinder mithelfen vielleicht bei dem Bestattungs, bei der
ein
Organisation,
Bild aussuchen,
Blumen
oder
aussuchen
ähnliche
und
Dinge,
so weiter.
Also einen Spruch auszusuchen, der auf der Pate steht. Also man kann ja Kinder genauso, das sollte ja auch als Familie passieren, ja. Das, was dann danach kommt, das kann man, da kann man Kinder sehr gut einbinden, ja.
Monika, was ist denn eigentlich, wir haben jetzt immer von Schockzustand gesprochen, das geht ja sehr Hand in Hand auch mit einem traumatischen Erlebnis. Mhm. Was ist denn konkret ein Trauma, das in weiterer Folge zu einer Krise auch mitunter führen könnte?
Also wir sprechen von einem Trauma, wenn deine persönlichen Bewältigungsmechanismen nicht mehr ausreichen, diese Situation irgendwie zu handeln. Das kann jetzt Spuren hinterlassen, muss aber nicht. Also jeder von uns hat schon Situationen erlebt wahrscheinlich, wo man sagt, das geht jetzt über meine Kenntnisse, ich kann das einfach nicht mehr managen. Und je nachdem, was diese Situation ist, ist es eine traumatische Situation oder nicht. Und wenn du dir Hilfe holst, also wenn du Ressourcen hast, auf die du zurückgreifen kannst, eigene Ressourcen, nämlich was hast du schon erlebt und welche Traumen jetzt unter Anführungszeichen hast du schon gut abgearbeitet, umso resilienter wird man. Also da sind wir wieder bei dem Begriff Resilienz. Das ist jetzt nicht per se Widerstandsfähigkeit, sondern eher dieses, wie soll ich sagen, posttraumatisches Wachstum. Nämlich ich habe eine Situation erlebt, ein Trauma, eine Krise, und habe die gut geschafft und bin quasi an dem gewachsen. Und die nächste Krise oder das nächste Trauma werde ich dadurch resilienter bestehen können.
Es ist ein bisschen, ich stelle es mir immer so vor, wie so eine Sprungfeder, die sich dann in einer schwierigen Situation ausdehnt, aber irgendwann wieder in den Normalzustand zurückkommt. Das ist für mich so ein Bild von Resilienz ein bisschen. Du sagst, 90% der Menschen in westlichen Ländern erleben zumindest einmal im Leben ein Trauma. 90%, ja, ja. Das kommt mir echt viel vor.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass jeder aus diesem Trauma schreckliche Dinge mitnimmt, sondern es sind oft, also ein Trauma kann auch sein, mein Vater ist gestorben. So. Und viele von uns haben diese Dinge schon erlebt. Das heißt ja nicht, dass mich dieses Trauma jetzt komplett aus der Bahn wirft. Das ist ein Ereignis in meiner Biografie.
Das heißt, viele Menschen haben Traumata und können einfach gut damit leben.
Hat keine weiteren Auswirkungen auf ihre Entwicklung.
Muss ich auch nicht therapieren
und so weiter. Ist überhaupt ganz weit weg von irgendeiner Therapie, ja?
Wie bemerke ich, dass ich traumatisiert bin?
Also es gibt ein paar Anzeichen, die darauf hinweisen oder die einfach darauf hinweisen, dass man sich dem Thema irgendwie noch einmal annehmen sollte. Das sind zum Beispiel, wenn man nicht mehr gut schlafen kann, zum Beispiel etwas, was häufig auftritt, wenn man ein Trauma auch erlebt hat oder eben traumatisiert ist, dass man die Stelle vermeidet, an der es stattgefunden hat, also wenn es zum Beispiel ein Unfall ist, dass man immer einen anderen Weg wählt, um dort nicht vorbeizukommen. Also so ein Vermeidungsverhalten, wenn so etwas auftritt, dann könnte das einen sozusagen ein bisschen hellhörig werden lassen in der Selbstbeobachtung. Aber auch wenn es sowas wie Flashbacks oder so gibt, also wenn man das Gefühl hat, man erlebt die Situation immer und immer wieder und kann das auch nicht richtig loslassen. Das sind alles Hinweise, dass man eben ein bisschen anders als die Monika jetzt auch geschildert hat, sozusagen es noch nicht gut verarbeitet hat und sich da vielleicht schon auch Unterstützung holen sollte.
Also einfach, wenn es das eigene Leben beeinträchtigt, ne? Genau, dann sollte man was machen. Und ein Trauma kann auch Jahre, Jahrzehnte später einfach wieder hochkommen, oder? Sehe ich das richtig?
Absolut, ja. Also normalerweise ist so eine traumatische Situation, also man hat das zum Beispiel im Rettungsdienst, wo halt vielleicht Sanitäter in einem besonders schwierigen Einsatz waren, dann haben die natürlich schon die Bilder im Kopf und das kommt halt wieder und sie schlafen vielleicht ein, zwei Tage schlecht. Das ist eine ganz normale Reaktion, ja, weil unser Gehirn diese Situation verarbeitet. Wenn das, so wie die Petra sagt, wenn das dann länger dauert und immer wieder kommt, dann muss man hinschauen und muss sagen, da ist noch was offen.
Also da sind wir jetzt schon mittendrin eigentlich im Thema Resilienz, wo man natürlich sagen, Einsatzkräfte, Rettungsdienst, Notärzte, Sanitäter, ihr alle seht einfach viel Schlimmes und viel mehr als der Durchschnittsbürger oder die Durchschnittsbürgerin. Das ist einfach so. Seid ihr alle resilienter als die anderen Menschen?
Ja. Sind wir, ja. Also es gibt sogar Studien dazu, dass es im Sanitäter und Sanitäter.
Allerweil, gell, jeden Tag wär schön, wenn man so resilient wäre.
Also vielleicht sollte man da ein bisschen aufräumen. Also auch Sanitäter warten nicht jeden Tag knöcheltief durchs Blut, ja. Also aber sie erleben natürlich schon Situationen, die auch weit weg von ihrer eigenen Lebenswelt sind. Also wenn sie in einen Messi-Haushalt kommen oder die alte Dame nach Hause bringen und merken, da ist niemand. Ja? Also oft einmal diese sozialen Indikationen, die oft viel belastender sind, als wenn jemand eine stark blutende Wunde hat. Weil da weiß ich genau, was ich tun soll. Ja? Also, und wir sind schon resilienter, weil wir halt das öfter haben und weil wir auch, wir werden auch geschult darin zu sagen, dass es diese Situationen geben kann. Also wir werden darauf vorbereitet. Und es gibt das System zu sagen, wenn es mir jetzt nicht gut geht und wenn diese Situation jetzt was ist, die ich alleine nicht mehr bearbeiten kann, dann gibt es ein System, das mich auffängt. Mhm. Also wir haben dieses Kollegenhilfesystem und das sind halt speziell ausgebildete Kolleginnen und Kollegen, zu denen ich gehen kann. Und so, also der Einsatz war jetzt heftig, da würde ich gern drüber reden.
Und wie oft könnt ihr das in Anspruch nehmen? Immer?
Immer. Immer.
Macht ihr das auch regelmäßig?
Ja. Also wir haben in der Krisenintervention zum Beispiel bei uns im Team ungefähr zweimal im Jahr fix eine Supervisorin vor Ort, die mit uns auch sozusagen eine Fallsupervision macht, also wo wir uns wirklich auch Einsätze anschauen können, wo noch etwas offen ist eben. Und das ist etwas, das auch sehr gut angenommen wird im Team. Und meistens gibt es noch irgendwie Themen. Also es ist irgendwie auch gut, so einen Raum zu haben, der dann stattfindet, weil dann kann man dort auch Dinge hineinbringen, auch wenn man sich gedacht hat, na eigentlich, das ist irgendwie eh schon...
Wie läuft so eine Supervisionssitzung ab? Wie kann ich mir das ungefähr vorstellen?
Also da kommt eine externe Supervisorin ins Team, die uns da schon seit einigen Jahren begleitet. Und es gibt immer eine Einstiegsrunde sozusagen, wo mal Themen gesammelt werden und geschaut wird, wer hätte denn einen Fall oder eben ein Thema, das er gerne besprechen möchte. Und dann, wenn das klar ist, dann wird der Fall, die Situation geschildert, auch die Belastung, die damit noch verbunden ist. Und dann werden eigentlich im Team geleitet von der Supervisorin auch andere Perspektiven darauf erarbeitet. Also zum Beispiel häufig sind es Themen wie, ich habe da keinen Zugang gefunden zu der Person. Das passiert jetzt nicht so oft, aber wenn das passiert, dann ist das oft etwas, das die Krisen-Interventionskolleginnen länger auch beschäftigt in einer Art und Weise. Und oder man geht aus dem Einsatz und ist sich nicht ganz sicher, ob die Person schon wieder sozusagen richtig am Weg ist. Und in solchen Situationen ist es hilfreich, eben auch die Erfahrungen der anderen zu hören. Zu hören, es ist anderen auch schon einmal so ergangen oder eben auch andere Perspektiven drauf zu bekommen. Und das ist meistens sehr entlastend.
Sehr heilsam. Mhm. Jetzt ist das Rote Kreuz ja international tätig in vielen Krisengebieten im Einsatz. Können die Leute, die da zurückkommen aus diesen Krisengebieten, auch diese Hilfe in Anspruch nehmen, diese Unterstützung, Monika?
Natürlich. Also die aus dem Einsatz gehen, die kriegen jedenfalls ein Debriefing, bevor sie nämlich nach Hause entlassen werden, üblicherweise. Also die kommen zurück, werden zum Debriefing, da gibt es ein fachliches Debriefing. Also was ist dann, im Team dort, haben die das ordentlich, ist die Teamposition gut gewesen, ist das Ziel dieser Mission erreicht worden, also weiß ich nicht, Wasseraufbereitung oder ähnliches. Und wenn die dann zurückkommen, und dann gibt es außer diesem fachlichen Debriefing natürlich auch ein psychosoziales Debriefing, nämlich wie ist es mir in dem Team gegangen, nehme ich irgendwelche Dinge mit, die ich gerne besprechen möchte, bevor ich nämlich in meine Familie gehe. Also es ist auch im Rettungsdienst so, dass wir sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen, auch die international unterwegs sind, das nicht mit jemandem besprechen sollten, der sie nicht auskennt. Mhm. Also der nicht weiß, der diese Bilder nicht kennt. Weil natürlich, wenn ich dem etwas erzähle, der das nicht kennt und nicht weiß, wie das ausschaut, in seiner Fantasie oft einmal ganz schlimme Dinge entstehen, die vielleicht gar nicht waren. Ja?
Also ach, das habe ich gar nicht bedacht, aber das leuchtet natürlich also
ich erzähl komplett meiner Oma
ein.
Nicht, ja. Ich erzähle meiner Oma nicht von einem grauslichen Unfall. Ja, weil die Bilder, die sie dann im Kopf hat, das ist nicht besonders klug. Deswegen nimmt man halt jemanden, der geschult ist, der weiß, wie es dort läuft und der die Situationen nachvollziehen kann und ähnliches. Also eben in diesem Kollegenkreis zu bleiben. Und ja, und die auch von den internationalen Einsätzen kommen, die kriegen auch ein psychosoziales Debriefing.
Wie verarbeitet ihr diese Bilder? Was habt ihr für Tools an der Hand, um Du hast mir im Vorgespräch gesagt, das habe ich auch überhaupt nicht am Schirm gehabt, aber das stimmt natürlich, dass ihr ja zu Einsätzen gerufen werdet, wo sich die Betroffenen dann möglicherweise auch noch von dem Toten verabschieden möchten. Aber ja, der schaut halt nach einem Unfall wahrscheinlich jetzt auch nicht immer so aus, wie er war. Ja? Das heißt, ihr müsst ja, oder ihr richtet den dann auch so ein bisschen her. Also wie schafft ihr das?
Wir schauen schon, dass die Angehörigen ein Bild bekommen, wenn sie den wirklich nochmal sehen wollen, wo sich diese Bilder nicht als grauslich oder unangenehm einprägen, sondern so, dass sie das gut mitnehmen können. Ja, also wie man das verarbeitet, gute Frage. Also man ist einfach viel gewöhnt.
Ich glaube, es gibt ein paar Schritte, die ich persönlich hilfreich finde. Das ist einerseits mal das Nachbesprechen unmittelbar mit der Kollegin, dem Kollegen, mit dem man im Einsatz war. Das heißt, wenn man rausgeht, einfach zu besprechen, wie man das jetzt wahrgenommen hat, was vielleicht Punkte waren, die irritierend waren oder was schwierig war, was gut gelungen ist, was herausfordernd war. Also dieses unmittelbare Debriefing, wenn ich bei dem Wort bleibe. Und dann, glaube ich, gibt es sehr viel, also dann gibt es auch, wir schreiben natürlich auch Protokoll, müssen zu jedem Einsatz auch ein Protokoll erfassen. Das ist eine gesetzliche Vorgabe. Und auch das Protokollschreiben, finde ich, hat was Verarbeitendes sozusagen, wenn man das auch noch einmal in einer sachlichen Form sozusagen schildert, niederschreibt. Das hat auch.
Da gewinnt man einfach ein bisschen Abstand.
Ja, absolut.
Dazu. Genau. Und gibt es irgendein Ritual oder so, das ihr vor dem Einsatz macht? Also, weiß ich nicht, irgendwelche Gedanken, die ihr abspult vor dem Einsatz? Ich sage jetzt absichtlich abspulen, weil es einfach so ein Einstellen auf die Situation ist. Oder irgendein Ding, das ihr mitnehmt.
Unseren Rucksack.
Ja, irgendein Armband oder was weiß denn ich? Ein Stein? Gibt es da irgendwas?
Also das werden manche Kolleginnen vielleicht haben, dass sie da irgendwie einen Glückstein mit haben oder ähnliches. Also ich habe das nicht. Mhm. Im Vorhinein brauche ich das auch nicht, weil da konzentriere ich mich einfach auf die Sache. Da brauche ich keinen Glückstein oder ähnliches. Wir haben unseren Rucksack mit, da sind halt ein paar Hilfsmittel auch dabei, zum Beispiel auch der Teddybär für die Kinder oder was, ein Malbuch oder ein Kaugummi oder manche haben auch Zigaretten mit.
Mhm. Ah ja, okay.
Also kommt halt darauf an, was das Gegenüber dann halt auch braucht, um da ein bisschen runterzukommen. Beim Nachhausekommen, also das Gespräch mit der Kollegin, das die Petra erwähnt hat, das ist sehr hilfreich, um abzuschließen, diesen Einsatz. Und dann gibt es halt unterschiedliche Rituale. Also bei mir ist es so, ich ziehe meine Uniform aus und gehe in die Dusche. Mhm. Und damit quasi spüle ich es weg. Ja, das ist so ein bisschen ein Ritual.
Mhm. Bei dir, Petra?
Mir ist immer wichtig, mich noch einmal, obwohl ich den Verstorbenen, die Verstorbene ja nie kenne, mir wichtig, mich noch einmal bewusst von der Person zu verabschieden. Und das mache ich meistens bei einem Spaziergang einfach nochmal bewusst loszulassen und auch mich zu verabschieden, obwohl es sozusagen mit mir nichts zu tun hat, außer dass ich bei diesem Einsatz war. Ja.
Ja, warum macht ihr das?
Weil es auch viele schöne Momente gibt. Mhm. Also es ist, auch wenn Tod halt in unserer Gesellschaft immer sehr mit Negativem befasst ist und in Verbindung gebracht wird. Aber für uns, also ich kann jetzt nur für mich ist es sehr befriedigend zu sehen, dass wenn ich aus der Tür rausgehe, dass die Menschen so ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist jetzt übertrieben, ein bisschen Hoffnung geschöpft haben, so ein bisschen wieder ins Tun kommen, so wissen, wie die nächsten Schritte sein müssen, und sie da jetzt nicht verzweifelt zurückzulassen. Ja, und ganz viele bedanken sich dann auch. Oftmals kriegen wir so Karten mit, es war super, dass sie da waren und vielen Dank. Dass die das im Nachhinein dann schon auch gut annehmen können und ihnen das schon bewusst ist, dass es da Hilfe gegeben hat. Ja. Mhm. Auch wenn sie es in der Situation, können sich die meisten nicht einmal mehr an unsere Namen erinnern. Ist auch okay so, also da geht es ja nicht um mich, sondern da geht es um die Betroffenen. Aber wir haben schon sehr oft Feedback, dass es gut war, dass wir da waren. Mhm. Und deswegen machen wir das.
Gab es bei dir einen Knackpunkt, in der Krisenintervention zu arbeiten? Oder war das so ein schleichender Prozess?
Wie ich dazu gekommen bin? Also es gab eine Situation, wo ich einfach Job gewechselt habe und mir gedacht habe, okay, jetzt habe ich sehr viel gearbeitet und dann hatte ich ein bisschen mehr Zeit und habe mir gedacht, jetzt ist ein guter Moment, etwas Soziales zu machen. Und ich habe einmal Psychologie studiert. Das ist zwar keine Voraussetzung für die Krisenintervention, aber ich habe einfach geschaut, was könnte in Frage kommen und habe das gesehen auf der Rotkreuz-Homepage und habe mir gedacht, das klingt ja spannend und habe dann mich einfach informiert und bin dazu gekommen. Was ich nicht wusste, und das ist eigentlich der Grund, warum ich dabei bin bis heute, ist, dass jeder Einsatz auch, also ich kann alles unterstreichen, was die Monika gesagt hat, was die Motivation anbelangt, aber jeder Einsatz für mich auch sehr erdend ist. Also wenn man sich im Alltag über Kleinigkeiten mal ärgert oder sich denkt, puh, warum kann das nicht so oder so laufen, das wäre ja viel einfacher. Und dann mal bei einem Einsatz ist, dann geht man da raus und denkt sich, eigentlich habe ich ein ziemlich cooles Leben, eigentlich ist alles richtig gut. Und das sind die Momente oder das ist eine Wirkung dieser Einsätze.
Also du nimmst für dich einfach auch Gutes mit.
Genau.
Du gibst Gutes und nimmst Gutes mit.
Genau. Und zeigt auch eine gewisse Dankbarkeit für die eigene Situation.
Du hast gerade gesagt, du hast zwar Psychologie studiert, aber das ist keine Voraussetzung.
Mhm,
aber was sind denn so die Voraussetzungen? Welchen Anforderungen muss ich denn entsprechen, um im Kriseninterventionsteam anzuheuern, wenn ich das möchte?
Ich starte mal. Also es gibt ein paar formale Voraussetzungen, wie ein Mindestalter zum Beispiel oder auch ein Maximalalter. Das kommt allerdings eher selten zum Tragen. Und ansonsten, also es gibt eine Ausbildung, die man beim Roten Kreuz absolviert. Es gibt keine fachliche Voraussetzung, dass man jetzt eben Psychologie studiert haben muss zum Beispiel oder eine psychosoziale Fachkraft sein muss. Und in dieser Ausbildung lernt man alles, was man braucht, um in der Krisenintervention tätig zu sein. Und es sind natürlich ein paar persönliche Voraussetzungen hilfreich, wie zum Beispiel, dass man gut Stille aushalten kann. Das war für mich eine große Erkenntnis, dass es in solchen Einsätzen oft ruhig ist. Und dann ist es still und dann sitzt man da und wird auch mal nichts gesprochen zum Beispiel. Das ist gar nicht so einfach für viele
Weil man Menschen. Immer das Gefühl hat, man muss jetzt irgendwas sagen, um zu helfen.
Genau. Wir kommen immer ins Tun, wir müssen immer irgendwas machen, irgendwas tun, irgendwas verbessern. Aber oft brauchen die Betroffenen das gar nicht, sondern die brauchen nur, dass jemand da sitzt und mal ein Taschentuch reicht. Und mit ihnen schweigt. Irgendwann kommt dann schon eine Frage oder einfach ein Statement oder sie fangen an, über den Verstorbenen zu reden. Also, aber diese Stille auszuhalten und sich nicht in den Vordergrund zu drängen. Also man ist dort Hilfe und nicht die Hauptperson. Es geht nicht um uns, es geht um die Betroffenen. Also man muss sich zurückstellen können, man muss mal den Schnabel halten können. Man muss einfach empathisch sein, man muss Menschen mögen.
Und das lerne ich. Ja, das kann ich nicht lernen bei der Ausbildung.
Manche Dinge kann man nicht lernen.
Ja.
Die muss man einfach mitbringen.
Und wie genau schaut die Ausbildung dann aus beim Roten Kreuz? Also um da ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Wie kann ich mir das vorstellen?
Also es gibt zunächst, also das ist eben bezirksweise organisiert. Das heißt, es gibt zunächst ein Kennenlernen mit der zuständigen Teamleiterin. Das war jetzt zum Beispiel mit mir in der Bezirksstelle Baden. Und wenn das gut verläuft, wir machen eben auch ein Kennenlernen im Team, damit man da schon gut angedockt ist. Und dann gibt es das vom Landesverband Niederösterreich, jetzt in diesem Fall organisiert, einen psychosozialen Auswahltag. Es gibt einfach unterschiedliche Aufgaben, auch ein paar psychologische Tests, um auszuschließen, dass jetzt eine gravierende Beeinträchtigung oder Störung vorliegt. Also ich glaube, es ist noch niemand durch den Auswahltag gefallen, zumindest nicht von denen, die mit denen ich ein Gespräch davor geführt habe.
Aber es wird schon immer wieder, es ist oft einmal so, dass Menschen mit ihrer eigenen Trauerarbeit noch nicht fertig sind. Und die würde ich nicht in die Krisenintervention nehmen, weil dann vielleicht bei denen nochmal was aufpoppt und ich sie dann in eine Situation bringe, der sie vielleicht nicht Herr werden. Also man sollte in seinem eigenen Leben gefestigt sein, keine offenen Dinge mehr haben im Sinne von, Ich habe noch jemanden, den ich betrauere. Also ich muss selber psychisch gut drauf sein, um jemanden auch zu unterstützen.
Und gibt es da auch viele, die dann sagen, na, das ist einfach doch nichts für mich, die dann da draufkommen im Zuge auch dieses einen Tages oder dieser
gibt's
Ausbildung immer wahrscheinlich
ja.
schon?
Gibt es immer wieder und das ist auch okay. Mhm. Ja.
Genau. Mhm. Was vielleicht in der Ausbildung schon etwas ist, das man dort auch lernt, finde ich, oder das dort sehr stark auch immer wieder bearbeitet wird von unterschiedlichen Seiten, ist schon diese professionelle Distanz. Also sozusagen so ein Mittelding, also einen Punkt zu finden, wo ich einerseits schon empathisch bin, wie die Monika das vorher gesagt hat, aber gleichzeitig nicht so sehr hineinkippe, dass ich dann im schlimmsten Fall dort so betroffen bin, dass ich mitweine. Das ist natürlich null hilfreich. Das heißt, ich muss einen Punkt finden, wo ich gut andocken kann, wo ich dieses Mitgefühl habe, aber wo ich immer noch gut in einer Distanz bin, um handlungsfähig zu sein als Krisen-Interventionsmitarbeiterin.
Wie machst du das?
Naja, es ist schon eine Haltungsfrage, also wie gehe ich dort auch hinein? Also zum Beispiel das Sie, mit dem wir vorher, das vorher auch zur Sprache gekommen ist, ja. Das Per-Sie-Sein ist ein Mittel, um diese Distanz auch zu wahren. Und ich glaube, jeder Mensch ist eher im, also gibt es Menschen, die sind eher im Mitgefühl, also die können schneller, sind schneller in der Empathie und können da eher mitfühlen und andere, die sind eher in der Distanz und je nachdem, woher ich komme, sozusagen habe ich ein bisschen einen anderen Entwicklungsweg. Also wenn ich eher im Mitgefühl bin, geht es darum, gut drauf zu schauen, in der Distanz zu bleiben und das ist eben zum Beispiel über das Sie, aber auch sich immer wieder klar zu machen, selbst das ist nicht meine Geschichte, sondern das ist die der Betroffenen zum Beispiel. Also diese Sortierung zu machen und wenn ich mehr von der Distanz komme, einfach geht es halt darum zu schauen, dass ich da gut in Beziehung komme, dass ich da vielleicht einmal eine Frage stelle oder eben aktiv zuhöre, um gut anzudocken an die Betroffenen.
Mhm. Wie ist das bei dir? Wie machst du das, dass du nicht mitweinst?
Das ist eine Haltung und das geht ganz automatisch eigentlich. Ja, wenn ich das nicht hätte, könnte ich das nicht machen. Kannst ich könnte auch nicht machen. Im Rettungsdienst fahren, wenn ich mit jedem mitleiden würde. Mitfühlen ja, aber nicht mitleiden. Mhm. Weil ich muss, die Betroffenen verlassen sich ja drauf, dass da jetzt jemand kommt, der sie an der Hand nimmt. Und wenn der dann quasi auch hineinkippt in diese Trauer oder Verzweiflung, dann haben wir beide nichts davon. Mhm. Also deswegen, das geht eigentlich ganz automatisch, das...
Liebe Monika,
darüber brauche ich nicht nachdenken. Ja.
Ja. Liebe Monika, liebe Petra, wirklich toll, dass es euch gibt, toll, dass ihr das macht, toll, dass das Rote Kreuz da dieses Kriseninterventionsteam hat. Ganz tolle Sache, ich bewundere euch sehr.
Dankeschön.
Wirklich. Danke. Abschließend. Ich habe mir da aufgeschrieben, es gibt ja immer diese tollen Sprüche, ne? Diese, wie nennen sich das so, Glaubenssätze auch so ein bisschen, die man irgendwie so mitkriegt im Laufe des Lebens.
Oje.
Ich fand, die passen irgendwie ganz gut so zum Thema Resilienz. Also mir sind eigentlich jetzt eh nur zwei eingefallen, vielleicht fallen euch noch welche ein. Was dich nicht umbringt, macht dich nur härter.
Ui.
Ist das komplett veraltert? Was würdet ihr da sagen dazu? Hält es noch?
Also veraltet. Man geht einfach heute nicht mehr mit sich selber um.
Ja. Ja.
Also man muss einfach schauen, dass man gut aus der Situation rauskommt und Hilfe holen. Also wenn ich merke, das geht nicht mehr, ich komme alleine nicht mehr damit zurecht, dann hole ich mir Hilfe. Und das hat überhaupt nichts zu tun, dass ich irgendwie ein schlechterer Mensch bin oder ich mein Leben nicht mehr checke oder was auch immer, sondern es ist eine Ressource, auf die ich zurückgreifen kann.
Es ist besonders klug, das zu tun.
Und es ist gescheit, das zu tun und nicht alleine herumzustrudeln. Und es macht uns manchmal nicht härter, sondern ganz im Gegenteil, es macht uns oft noch verletzlicher.
Mhm. Ja? Und der zweite Spruch, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Es ist eigentlich Asthma-Blätzchen, oder?
Ja. Ja, also ich finde, solche Sprüche versuchen halt, glaube ich, sehr komplexe und auch ein bisschen angsteinflößende Situationen kontrollierbarer zu machen. Also es wirkt ja so, als wäre das eh alles kein Thema. Also es wäre ja ganz einfach. Und das ist, glaube ich, schon...
Aber da ist der vielleicht sogar noch ein bisschen besser.
Ja, das stimmt.
Er ist noch ein bisschen motivierender.
Ja, genau. Aber ich glaube, wichtig ist einfach auch anzuerkennen, dass solche Situationen wie der Verlust eines geliebten Menschen oder auch ein dramatisches Erlebnis, dass das einfach nicht, dass das sehr komplexe
Situationen und Ereignisse sind. Ich muss auch nicht gleich aufstehen und die Krone richten und weitergehen. Das kann ich auch noch
vielleicht ein paar Tagen tun. Der mir die Hand reicht, um besser aufzustehen.
Genau. Ja. Vielleicht dauert es ein paar Tage, vielleicht lasse ich die Krone auch liegen.
Das mit dem Prinzessinnen- und Prinzen-Ding, das ist sowieso schon over. Ihr Lieben, vielen Dank. War toll mit euch. Dankeschön.
Ja,
bis bald. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Danke.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke natürlich auch Ihnen, dass Sie wieder dabei waren bei dieser Folge des Podcasts vom Roten Kreuz. Wenn es Ihnen gefallen hat, bitte unbedingt abonnieren. Würden wir uns sehr freuen. Ja, damit wünsche ich Ihnen alles Schöne, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal, Ihre Isabella Richter.